Malcolm Gladwell, David und Goliath, die Kunst, Übermächtige zu bezwingen. Sicher kennst du die biblische Geschichte von David und Goliath. Darin besiegt ein schmächtiger Schäferjunge einen hünenhaften Krieger dank seiner Pfiffigkeit und einem präzisen Händchen mit der Steinschleuder. Der Mythos wird oft erzählt, um zu illustrieren, wie Unterlegene es zu Erfolg bringen können, selbst in Zeiten größter Herausforderung. Aber war David wirklich der Underdog bei diesem Kampf im Tal von Ela? Eigentlich nicht. Die Steinschleuder ist eine ziemlich mächtige Waffe, denn sie kann Steine auf Menschen aus einer Distanz abfeuern, die weit außerhalb der Reichweite eines Schwerts liegt. Außerdem war David sehr geübt mit der Schleuder, da er seine Herde oft gegen Raubtiere schützen musste. Goliath hatte also nie eine wirkliche Chance. In den folgenden Blinks wirst du sehen, dass unsere Wahrnehmung von den sogenannten Underdogs und die Frage, wer hier eigentlich im Vorteil ist, nicht immer akkurat ist. Blink Nummer 1. Wer sich mit den Überfliegern misst, beschädigt sein Selbstbewusstsein und verhindert damit seinen Erfolg. Wenn wir von der Grundschule auf die Oberschule und schließlich auf die Universität oder Berufsschule kommen, steigen die Anforderungen stetig. Dabei treffen wir immer wieder auf Mitschüler, denen wir unterlegen sind. So geht es im Grunde genommen unser ganzes Leben lang. Je weiter wir voranschreiten, desto mehr Menschen begegnen wir, die über Fähigkeiten verfügen, die uns fehlen. Erkennen wir, dass die Kompetenzen unserer Mitschüler und später Kollegen unsere eigenen übertreffen, dann wollen wir in einen Wettstreit mit ihnen treten, um Teil der Elite zu werden. Das Ziel ist, so gut sein wie die Besten. Eine solche Einstellung bringt uns aber nicht weiter. Ein Konkurrieren mit den Besten führt nur zum Gefühl des relativen Mangels. Wenn wir uns mit ihnen vergleichen, resultiert daraus mangelndes Selbstbewusstsein, das uns gerade in den Bereichen versagen lässt, in denen wir so unbedingt etwas erreichen wollen. Talentierte Studenten etwa, die ein Studium an einer Elite-Universität aufnehmen und damit mit den Allerbesten konkurrieren, scheitern mit größerer Wahrscheinlichkeit als gleichermaßen begabte Studenten an weniger renommierten Lehrstätten. Wenn der Wettstreit mit der Elite deinem Selbstvertrauen abträglich ist, solltest du also aufhören, dich mit den Besten zu vergleichen und dir stattdessen deine eigene Nische schaffen. Anders ausgedrückt, lass nicht zu, dass das Bedürfnis nach Anerkennung von deiner Peer-Gruppe dich von deinen Leidenschaften abbringt. Die Geschichte ist voller Persönlichkeiten, die Ruhm erlangten. Nicht, weil sie gegen die Besten antraten, sondern weil sie ihren eigenen Weg verfolgten. Im 19. Jahrhundert war der Salon de Paris die exklusivste Kunstausstellung Europas. Die dort gezeigten Kunstwerke erfreuten sich eines großen Publikums, ihr Wert schnellte in die Höhe. Frühimpressionistische Maler bemühten sich um eine Ausstellung ihrer Werke im Pariser Salon, doch vergebens. Ihr avantgardistischer Stil war verpönt. Also gaben sie es auf, die Elite beeindrucken zu wollen, und stellten ihre Werke stattdessen selbst aus. Mit großem Erfolg. Hätten sie sich vom Salon de Paris ihren Malstil vorschreiben lassen, hätten sie den Gang der Kunstgeschichte nie so maßgeblich geprägt. Blink Nummer 2. Ein privilegiertes Umfeld kann Kindern wertvolle Lebenslektionen vorenthalten. Wir nehmen an, dass Kinder, die aus reichen Familien stammen und eine exklusive Ausbildung genossen haben, glücklich und gesund aufwachsen. Doch ein übermäßig privilegiertes Umfeld kann der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern hinderlich sein. Dies zeigt sich unter anderem in der mangelnden Selbstständigkeit von Kindern reicher Eltern. Weil sich viele dieser Kinder für den Rest ihres Lebens auf dem Vermögen ihrer Eltern ausruhen können, erfahren sie die Notwendigkeit harter Arbeit und selbstständigen Denkens nie. Menschen, die aus weniger privilegierten bis ärmlichen Verhältnissen kommen, lernen hingegen in der Regel schon früh wertvolle Lektionen zum Wert des Geldes und dem Umgang damit, etwa indem sie schon während der Schulzeit auf Nebenjobs angewiesen sind, um sich einen Kinobesuch leisten zu können. Der Versuch, einmal ein besseres Leben zu führen als die Eltern, kann in Menschen den Ansporn zur Weiterbildung und schließlich vielleicht sogar zur eigenen Unternehmensgründung wecken. Haben sich diese Leute letztlich ein Vermögen erarbeitet und bekommen dann Kinder, werden diese Geld vermutlich nie so schätzen können wie die Eltern selbst, da sie nie vergleichbare finanzielle Engpässe durchmachen müssen. Übermäßige Privilegien können Kindern auch das Lernen erschweren. Die exklusivsten Bildungsstätten rühmen sich oft mit kleinen Klassengrößen. Akademischen Erfolg garantiert das jedoch keinesfalls. In Klassen mit 40 Schülern kann nicht jedes Kind die Aufmerksamkeit des enorm beanspruchten Lehrers erlangen, während Lehrer mit abnehmender Klassengröße den einzelnen Schülern mehr Aufmerksamkeit schenken, wovon diese natürlich profitieren. Wenn die Klassengröße allerdings auf 12 oder weniger privilegierte Schüler zurückgeht, stehen den Kindern immer weniger Schulkameraden zur Verfügung, von denen sie lernen und mit denen sie interagieren können. Weniger Diskussionen mit auseinandergehenden Meinungen sind die Folge. Privatschulen locken Eltern mit kleinen, homogenen Klassen. Aber gerade diese Strukturen berauben die Kinder einer vielfältigen und regen Lernumgebung. Ein weiteres Beispiel für die Kehrseite privilegierter Verhältnisse. Blink Nummer 3. Schwächen auf einem Gebiet können zur Ausbildung von Stärken auf einem anderen führen. Ist dir folgende Testfrage geläufig? Ein Schläger und ein Ball kosten zusammen 1,10 Euro. Wie teuer ist der Ball, wenn der Schläger 1 Euro mehr als der Ball kostet? Wenn du jetzt spontan denkst, der Ball würde 10 Cent kosten, irrst du dich, denn er kostet nur 5 Cent. Der Grund, warum die meisten Menschen diesen kleinen Fehler machen, ist, dass sie die Aufgabe schnell lesen und intuitiv falsch antworten. Die Schläger-Ball-Frage stammt aus einem Intelligenztest, an dem Studenten der renommierten Princeton University teilnahmen. Unter normalen Bedingungen gaben im Durchschnitt 1,9 von 3 Studenten das richtige Ergebnis an. Als man aber den Test in einer schwer lesbaren Schrift vorlegte und dadurch die Teilnehmer zwang, der Aufgabe mehr Aufmerksamkeit zu schenken, beantworteten durchschnittlich 2,45 von 3 Studenten die Aufgabe richtig. Wer also gezwungen ist, seine Lesegeschwindigkeit zu verlangsamen, dem kann so ein Fehler erwiesenermaßen nicht so einfach unterlaufen. Die interessante Implikation dieses Experiments ist: Menschen, die unter erschwerten Bedingungen wie Dyslexie lernen müssen, können Fragen wie die obrige besser lösen. Ihre Benachteiligung in einem Bereich lässt sie Fähigkeiten in einem anderen entwickeln. Fähigkeiten, die anderen fehlen. David Boies ist einer der einflussreichsten Rechtsanwälte der Vereinigten Staaten. Zudem ist er Legastheniker. Ihm fällt das Lesen sehr schwer, dafür verfügt er aber über ein ausgezeichnetes Gehör und kann sich erstaunlich gut merken, was andere Menschen sagen. Er liest zwar als Vorbereitung nur Zusammenfassungen von Fällen, doch in der Verhandlung ermöglichen ihm sein hervorragendes Gedächtnis und seine herausragende Fähigkeit, das kleinste Zögern in der Aussage von Zeugen auszumachen, die Vernommenen gezielt auf Gegenstände anzusprechen, die diese zu verheimlichen suchen. Boies Ringen mit dem Leseverständnis führte bei ihm zur Ausbildung ungewöhnlicher Fähigkeiten, eines geschärften Wahrnehmungs- und Reflexionsvermögens, was ihm ungeahnte Vorteile verschaffte. Blink Nummer 4. Traumatische Erfahrungen führen zu mehr Mut und Belastbarkeit und können ein Ansporn zum Erfolg sein. Die großen britischen Autoren John Keats, William Wordsworth und Jonathan Swift hatten eines gemeinsam: sie alle verloren in jungen Jahren einen Elternteil. Dieses Unglück ist nicht nur ihnen widerfahren, sondern ereilte viele berühmte Persönlichkeiten in der Kindheit, von Biologen bis hin zu Präsidenten. Eine Studie über in Enzyklopädien aufgelistete Berühmtheiten lieferte ein erstaunliches Ergebnis. 45% dieser Persönlichkeiten verloren vor ihrem 20. Lebensjahr einen Elternteil. Viele nehmen an, dass eine solche Tragödie die Zukunftsperspektiven der Betroffenen trüben müsste. Doch wie wir an den Biografien dieser Berühmtheiten sehen, ist das Gegenteil der Fall. Oft liefert sie den Ansporn zu einer außergewöhnlichen Karriere. Erklären lässt sich das dadurch, dass der Kampf gegen widrige Umstände im Menschen geniale Kräfte freisetzen kann. Auch wenn ein schwerer persönlicher Verlust in jungen Jahren eine große psychologische Belastung ist, kann er Betroffene zu Höchstleistungen antreiben. Aus traumatischen Erfahrungen können wir viel Motivation beziehen. Ein vergleichbares Ausmaß an Ehrgeiz und Belastbarkeit können Kinder, die in heilen Familien groß werden, selten aufbringen. Daher sind viele Erfinder und erfolgreiche Menschen oft jene, die eine schwere Kindheit hatten. Das Leben des erfolgreichen US-amerikanischen Arztes und Wissenschaftlers Emil Freyreich liefert ein weiteres Beispiel für dieses Phänomen. Freyreichs Vater beging Selbstmord, als sein Sohn noch sehr jung war, und hinterließ seine Familie in äußerster Armut und einem emotionalen Chaos. Entschlossen, der Armut zu entkommen, verfolgte Emil zielstrebig sein Studium und wurde Arzt. Sein Wunsch nach einer Art Entschädigung für das erfahrene Leid trieb ihn auf seiner Suche nach Erfolg an. Er verbrachte Jahre damit, Behandlungsmethoden zu entwickeln, die das Leben von Leukämieerkrankten verbessern sollten. Schließlich entdeckte er eine heute weit verbreitete Behandlungsmethode für leukämiekranke Kinder, deren Heilungsrate 90% beträgt. Freyreichs traumatische Kindheit könnte seine starke Persönlichkeit und seine unnachgiebige Zielstrebigkeit in hohem Maße mitgeformt haben. Blink Nummer 5. Unkonventionelle Strategien verhelfen Underdogs zum Erfolg. In vielen Filmen und Büchern sind es oft die Schwächeren, die letztendlich den Sieg davontragen. Doch so einfach ist es im richtigen Leben nicht. Wenn es zu einer direkten Auseinandersetzung zwischen zwei ungleichen Konkurrenten kommt, zwingt in vielen Fällen derjenige mit den überlegenen Ressourcen und dem größeren Vermögen seinen Gegner in die Knie. Doch obwohl der Underdog in einem direkten Wettkampf gegen einen überlegenen Gegner keine Aussicht auf Erfolg hat, kann er mit Hilfe unerwarteter Taktiken seine Chancen auf den Sieg erhöhen. Die menschliche Kriegsgeschichte liefert den Beweis. Es waren oft die unterlegenen Armeen, die ihre stärkeren Gegner besiegten, indem sie die direkte Schlacht mit ihnen mieden und stattdessen auf raffiniertere Strategien zurückgriffen, wie etwa die Sabotage der gegnerischen Transport- und Kommunikationssysteme. In bemerkenswert vielen Schlachten konnte die unterlegene Armee dank solcher klugen Taktiken ihren übermächtigen Gegner bezwingen. Einer Studie zufolge konnten die jeweils schwächeren Armeen 63% der ausgetragenen Schlachten gewinnen, wenn sie solche Guerillataktiken anwandten, aber nur 29%, wenn sie sich auf konventionelle Mittel verließen. Wie kamen diese Underdogs auf die Strategien, die ihnen zum Sieg verhalfen? Sie konzentrierten sich auf ihre eigenen Stärken, maximierten so ihre Fähigkeiten und mieden Situationen, in denen sich die Stärken ihrer Gegner entfalten konnten. Im Jahr 1917 führte T.E. Lawrence, auch Lawrence von Arabien genannt, im Kampf gegen das mächtige Osmanische Reich eine kleine Gruppe Araber an, von denen die meisten wenig Erfahrung im Kämpfen hatten. Im Gegensatz zum modernen, gut ausgestatteten osmanischen Heer hatten viele der Araber nie zuvor ein Gewehr auch nur in der Hand gehalten. Dafür waren die Araber geübt darin, mit wenig Gepäck zu reisen und wussten, wie man in der Wüste Wasser findet. Mit Hilfe dieser Stärken errangen sie schließlich den Sieg. Entgegen den Erwartungen der Türken näherten sie sich ihrem Angriffsobjekt nicht vom Hafen her, sondern überraschten die Osmanen, indem sie von der syrischen Wüste aus angriffen. Diese Strategie ermöglichte es den Arabern, den Feind aus der Stadt zu vertreiben und als Sieger aus der Schlacht hervorzugehen. Dieses Beispiel verdeutlicht, dass sich Underdogs auf ihre individuellen Stärken besinnen müssen, anstatt den überlegenen Gegner mit dessen Mitteln schlagen zu wollen. Blink Nummer 6. List und Täuschung sind die wichtigsten Waffen im Arsenal eines Underdogs. Die US-Bürgerrechtsbewegung der 1960er Jahre entstand in einer unterdrückten Minderheit, die eine weit größere und skeptische Gruppe von der Wichtigkeit ihrer Bewegung und von ihrem Gerechtigkeitsgedanken überzeugen wollte. Um dieses noble Ziel zu erreichen, musste sie das eine oder andere Mal in die Trickkiste greifen und winzige Täuschungsmanöver beim Gegner einsetzen. Eines davon war, dass die Aktivisten die Behörden und Öffentlichkeit glauben machten, ihre Bewegung sei viel größer und mächtiger, als sie es tatsächlich war. Da zu vielen angekündigten Kundgebungen nur wenige Demonstranten erschienen, warteten die Veranstalter mit den Demonstrationen bis zum Feierabend. Durch die nun aus den Büros strömenden Menschenmassen erschien die Menge der Demonstranten deutlich größer. Auch Kinder aus der Nachbarschaft wurden überredet, die Schule zu schwänzen und mitzumachen. Dadurch erhielten die Polizisten den Eindruck, es gäbe Hunderte von Demonstranten mehr, als tatsächlich anwesend waren. Die Aktivisten wussten, dass sie als mächtige, einflussreiche Kraft erscheinen mussten, wenn sie ernst genommen werden wollten. Aber sie wussten auch, dass Größe allein nicht ausreichen würde. Sie brauchten die Medien, um ihre Botschaft zu verbreiten. Täuschung und Manipulation sollten ihnen erneut helfen, ihr Ziel zu erreichen. Während einiger Kundgebungen provozierten Aktivisten die Polizei zu wütenden Reaktionen, absichtlich vor den Augen und Kameras der Fotografen. Die Demonstranten wurden mit Wasserwerfern auseinandergetrieben, Jugendliche rabiat in Polizeiwagen gezerrt und etliche Teilnehmer festgenommen. Während sich die Aktivisten im Anschluss öffentlich geschockt über die polizeiliche Gewalt zeigten, freuten sie sich insgeheim über das Aufsehen, das dieses Geschehen in den Medien hervorgerufen hatte. Am Ende half ihnen die Medienaufmerksamkeit enorm, ihr Ziel zu erreichen. Für Schlagzeilen sorgte vor allem ein Foto, auf dem ein Kind von einem Schäferhund der Polizei angegriffen wird. Dieses Bild löste im Weißen Haus eine solche Bestürzung aus, dass es wesentlich zum Erlass des Civil Rights Act von 1964 beitrug. Die Ereignisse der Bürgerrechtsbewegung veranschaulichen, dass es bei Auseinandersetzungen mit einem mächtigen Gegner häufig auf schlaue Tricks ankommt. Wenn sich die unterlegene Gruppe zum Beispiel als mächtiger aufspielt, als sie tatsächlich ist, kann sie so im besten Fall die Auseinandersetzung gewinnen. Blink Nummer 7. Auf dem Weg zum Erfolg musst du bereit sein, Risiken einzugehen und bei anderen anzuecken. Stell dir vor, jeder würde alles glauben, was er hört. Es würde ein vollkommener Autoritätsgehorsam herrschen und jeder würde sich dem Druck seiner Umgebung fügen. Eine solche Welt wäre nicht nur politisch höchst brisant, sondern auch langweilig und eintönig, denn in ihr gäbe es keine Innovation und kein unabhängiges Denken mehr. Revolutionen und Innovationen verdanken wir eher unverträglichen Zeitgenossen, die sich über soziale Normen hinwegsetzen und sich um die Meinung anderer nicht scheren. Eine Auswertung der Big Five, dem meistverbreiteten Test der Persönlichkeitspsychologie, hat zum Beispiel ergeben, dass erfolgreiche Unternehmer eine ausgeprägte Neigung zur Unverträglichkeit aufweisen. Ihre Bereitschaft, soziale Risiken einzugehen und ihr Mut, für ihre eigenen Überzeugungen einzustehen, sind für ihren Erfolg verantwortlich. Denn diese Persönlichkeitsmerkmale helfen ihnen, ihr Vorhaben in die Tat umzusetzen, ungeachtet der Ablehnung, die sie durch ihre Umgebung erfahren oder der sozialen Macht- und Einflusseinbußen, die ihnen drohen. Wenn du Erfolg haben willst, darf dir nicht zu wichtig sein, was andere von dir denken. Du musst deine eigenen Ideen durchsetzen. Erst wenn du aufhörst, dich um deine Reputation zu kümmern, gewinnst du die Unbeirrbarkeit, die du brauchst, um dein Ziel zu erreichen. Unbeirrbar war auch der IKEA-Gründer Ingvar Kamprad, als er in den 1960er Jahren aufgrund seiner Niedrigpreise von den verärgerten schwedischen Möbelherstellern unter Druck gesetzt wurde. Die Zulieferer boykottierten sein Unternehmen und Kamprad sah sich schon dem finanziellen Ruin nahe. Doch er war bereit zu tun, was niemand anders getan hätte. Er ging Geschäfte mit dem kommunistischen Polen ein, während der Kalte Krieg mit der Kuba-Krise einen neuen Höhepunkt erreichte. Zu einer Zeit, da die Errichtung der Berliner Mauer für große Entrüstung sorgte, hätte Kamprad schnell als Verräter geächtet werden können. Doch sein gewagter Schritt zahlte sich aus. IKEA wuchs rasant. Der enorme Erfolg des Konzerns war nur möglich, weil sich Kamprad nicht von seinem Bedürfnis nach sozialer Akzeptanz beirren ließ. Blink Nummer 8. Harte Strafmaßnahmen verschärfen soziale Ungleichheit. Natürlich wird nicht jeder Underdog mit instabilem Zuhause Unternehmensgründer und Multimillionär. Wenn jemand sozial unterprivilegiert ist, zeigt sich nicht selten auch die Schattenseite der Machtlosigkeit. Kriminalität. Auch hier kommt es zu einer David-Goliath-Konstellation, denn es ist im Interesse des übermächtigen Staates, Kriminalität möglichst niedrig zu halten. Und dafür geht er nicht selten mit drastischen Mitteln vor. Doch helfen die drakonischen Maßnahmen überhaupt? Einige Ökonomen sind der Ansicht, dass Menschen stets rational handeln und Recht und Ordnung daher mathematisch bestimmbar seien. Alles, so behaupten sie, sei lediglich eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Dieser Theorie zufolge sinken Kriminalität und Bürgerunruhen, wenn die Kosten, die für ihre Bekämpfung eingesetzt werden, nur hoch genug sind. Härtere Bestrafung etwa führt in dieser Theorie zur Lösung aller Probleme. Doch das ist nicht der Fall. Nur weil mehr Menschen hinter Gittern sitzen, lassen sich Kriminelle nicht von weiteren Straftaten abschrecken. Im Gegenteil, die Kriminalität steigt sogar oft infolge vermehrter Inhaftierungen. Durch sie geraten nämlich die Angehörigen der Gefängnisinsassen, ihre Kinder, Partner, Eltern und Geschwister, häufig in eine finanzielle und nicht zuletzt seelische Misslage, was zu mehr Instabilität in der Gemeinschaft führt. Mangels positiver Vorbilder und finanzieller Sicherheit werden Kinder inhaftierter Eltern mit höherer Wahrscheinlichkeit selbst straffällig. Eine Spirale steigender Gewalt wird durch Behörden ausgelöst, die Bürgerunruhen mit extremer Bestrafung ahnden. In den 1970er Jahren etwa reagierte die britische Regierung auf den Nordirland-Konflikt mit extremen Maßnahmen gegen die katholische Minderheit. Sie führte zahlreiche Hausrazzien durch, sperrte Verdächtige ohne Gerichtsverfahren auf unbestimmte Zeit ein und beraubte die gesamte Bevölkerungsgruppe eines Teils ihrer Freiheit, indem sie Ausgangssperren verhängte. Die britischen Behörden behandelten alle Katholiken wie Verdächtige. Das bewirkte bald eine Radikalisierung der jungen Männer, die zu einer Verhärtung der Fronten führte. Das Ergebnis war folglich nicht weniger, sondern mehr Gewalt. Schießereien, Mordanschläge und Bombendetonationen erreichten eskalierende Ausmaße. Es gibt Grenzen, jenseits derer Strafmaßnahmen nichts mehr bewirken und häufig mehr Leid als Abhilfe schaffen. Blink Nummer 9. Bürger gehorchen Autoritäten nicht, wenn sie sie als ungerechten Feind wahrnehmen. Gerne bilden wir uns ein, dass der Staat nur damit beschäftigt ist, in unserem Interesse für Recht und Ordnung zu sorgen und uns lediglich Gesetze vorschreibt, nie aber unsere Denkweise. Die Wahrheit widerspricht dieser Vorstellung allerdings häufig. Sobald wir den Staat als unseren Gegner wahrnehmen, sind wir nicht mehr gewillt, seine Gesetze zu befolgen. Einer Studie zufolge landeten zum Beispiel 69% der in den 1970er Jahren geborenen afroamerikanischen Schulabbrecher im Gefängnis. Ihre harte Bestrafung schaffte in den Gemeinden, denen sie angehörten, den Eindruck, die Polizei und das Rechtssystem seien unfair und nicht repräsentativ. Die Familie und Freunde der Verhafteten begehrten gegen die Behörden auf, die sie von ihren Liebsten trennten, und betrachteten dieses als eine Frage der Ehre. Wollen Behörden Straftaten verhindern, so müssen sie ihr Feindimage loswerden. Das können sie erreichen, indem sie humaner im Umgang mit ihren Bürgern verfahren. So lassen sich Konflikte in der Bevölkerung friedlicher lösen. 2003 startete die New Yorker Polizei ein Projekt in sozialen Wohnungsbauten, um das Problem der hohen Jugendkriminalität zu bekämpfen. Die Polizisten nahmen Kontakt zu den jungen Straftätern auf, die sie bald besser kannten, als es deren eigene Familienmitglieder taten, und halfen ihnen beim erneuten Schuleinstieg, der Jobsuche und in Bürokratiefragen. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten gewann das Einsatzteam nach und nach die Sympathie und das Vertrauen der Anwohner, indem es zum Beispiel an Thanksgiving Truthähne verschenkte. Das Ergebnis war ein massiver Rückgang der Diebstahl- und Kriminalitätsrate, nicht zuletzt dadurch begründet, dass Polizei und Staat nicht länger als Feinde wahrgenommen wurden. Wir müssen sicherstellen, dass diejenigen, die an der Macht sind, Gerechtigkeit walten lassen und auch dem Schwächsten im Staat ein Mitspracherecht einräumen. So, das waren also die Blinks zu David und Goliath von Malcolm Gladwell. Die Kernaussage dieser Blinks könnte man wie folgt zusammenfassen. Macht, Reichtum und Gesundheit sind nicht die einzigen Voraussetzungen für Erfolg. Sie können sogar hinderlich sein. Scheinbare Benachteiligungen wie Lernschwierigkeiten oder Traumata in der Kindheit hingegen können Menschen zu herausragenden Leistungen anspornen. Underdogs können sich Vorteile verschaffen, indem sie auf indirekte, unkonventionelle Mittel zurückgreifen. Wenn ein Staat allerdings auch diejenigen Underdogs berücksichtigen will, die ihrer Situation mit kriminellen Mitteln entgehen wollen, darf er nicht mit harten Mitteln vorgehen und seine Position als Goliath nicht ausnutzen. Was du konkret umsetzen kannst. Hilf den weniger Privilegierten, um Gleichheit voranzutreiben. Wenn du in deinem Leben etwas Bedeutsames tun möchtest, kannst du den Außenseitern und den Ausgestoßenen in unserer Gesellschaft helfen. Viele Menschen können ihr Potenzial aufgrund mangelnder Bildung, schlechter Gesundheit oder fehlenden Geldes nicht entfalten. Im Gegensatz dazu hatten viele führende Persönlichkeiten alles Glück der Welt und sind doch korrupt oder verfolgen einen falschen Kurs. Verschaffe den Schwachen und Benachteiligten eine Stimme, um dieses Machtungleichgewicht zu bekämpfen. Gefällt dir, was du hier liest und hörst? Uns ist wichtig, dass du Spaß an dem Blinks hast und viel daraus lernst. Haben wir das vielleicht geschafft? Schreib uns einfach eine Mail an remember@blinkist.com.